Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Little Big Dreams e.V. Little Big Dreams ist ein gemeinnütziger Verein, der ein Waisenheim mit 73 Kindern und Jugendlichen in Kontum, Vietnam unterstützt. Gemeinsam mit regionalen InitiatorInnen und BetreuerInnen verwirklichen sie nachhaltige Bauprojekte und vermitteln persönliche Patenschaften, um das Heim auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu begleiten. Mehr Infos unter littlebigdreams.org.
Just Gated, der Podcast mit Shannon Gede.
Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Egal, ob ihr uns bei Yuka Radio um 20 Uhr am Montag hört oder über eure Lieblingsstreaming-Plattform. Ich wünsche euch auf jeden Fall diese Woche auch wieder viel Spaß mit der Folge mit Jana Ambrosi. Sie ist 27 Jahre alt, kommt aus Aschaffenburg, ist Schauspielerin und Sprecherin und hat jetzt einen Podcast, der Kater Sucht Freiheit heißt, den sie auch auf YouTube mitgestaltet. Und da geht es um ihre Alkoholabhängigkeit. Sie war alkoholsüchtig, hatte das erste Mal mit Alkohol Kontakt mit 14 Jahren und hat erst mit 20 Jahren erfahren, dass sie in einer Alkoholikerfamilie aufgewachsen ist. Wie sie aus ihrer Sucht rausgefunden hat und was ihre Tiefpunkte, aber auch ihre Höhepunkte waren, das erzählt sie uns heute. Und in unserem Faktencheck erfahrt ihr alles zum Suchtverhalten und zur gesetzlichen Regelung von Alkohol in Deutschland.
Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
Wann hast du das erste Mal Alkohol getrunken?
Ich habe das erste Mal mit 14 Jahren Alkohol getrunken.
Warum so früh? Wie kamst du da dran?
Das war auf einer Geburtstagsfeier von einer Bekannten und die ist, glaube ich, 16 geworden und dann gab es da auch Alkohol. Und ja, so früh, also ich war tatsächlich in meinem Umfeld, würde ich sagen, so die Letzte oder eine der Letzten, die Alkohol getrunken hat. Das war bei uns tatsächlich gang und gäbe, dass wir alle so früh Alkohol getrunken haben. Ich war aber auch immer die Jüngste in meiner Klasse, also von daher war ich immer so ein Jahr später dran. Oder früher dran, besser gesagt.
Wie war das dann auch vielleicht im familiären Umfeld? War es da auch so, dass die Eltern abends einfach mal einen Wein getrunken haben? Oder bist du mit Alkohol irgendwie aufgewachsen? Wo waren da vielleicht die Berührungspunkte?
Also ich bin tatsächlich mit Alkohol aufgewachsen, da meine beiden Eltern Alkoholiker waren. Hab das aber erst sehr spät erfahren. Also ich habe das erst mit ungefähr 20 so wirklich gesagt bekommen. Und im familiären Umfeld wird nicht so viel Alkohol getrunken. Also ich bin bei meinen Großeltern väterlicherseits aufgewachsen und da hat schon mein Opa ab und zu mal ein Bier getrunken oder meine Oma irgendwie abends mal einen Wein. Aber jetzt nicht, also die beiden haben jetzt nicht irgendwie wesentlich mehr Alkohol getrunken, sodass mir das da mitgegeben worden wäre.
Wie hast du das dann mit 20 erfahren?
Ja, da ist mein Opa gestorben, mein Opa mütterlicherseits. Und im Zuge der ganzen Aufräumaktion der Wohnung und der ganzen Erbsache habe ich dann auch ganz viel mit meiner Tante und meinem Onkel gesprochen. Da haben wir viel eben über die Vergangenheit gesprochen. Und ja, da haben sie mir dann erzählt, dass meine Mutter nicht, wie ich eigentlich dachte, an Brustkrebs gestorben ist, sondern tatsächlich an einer Leberzirrhose. Und dass sie halt sehr starke Alkoholikerin war, dass sie auf vielen Entzügen war, dass ich auch mit ihr auf vielen Entzügen war, weil es waren so Mutter-Kind-Entzugskuren. Und das habe ich aber alles größtenteils verdrängt und dissoziiert und konnte mich da nicht mehr so dran erinnern. Und das wurde bei uns in der Familie, also es wurde jetzt auch nicht geheim gehalten, aber es wurde jetzt auch nicht wirklich darüber geredet. Schon gar nicht jetzt in der mütterlichen Familie, da kann ich mich wenig dran erinnern, bis zu diesem Zeitpunkt eben. Und genau, in der väterlichen Familie, also mein Vater war eben auch Alkoholiker, die haben sich beide in einer Entzugsklinik kennengelernt, wo er auf Entzug war und sie gearbeitet hat. Da wurde das nicht verschwiegen, aber es wurde jetzt auch nicht größer drüber geredet. Also wurde halt einfach nur gesagt, ja, wenn da jetzt im Kuchen irgendwie Rotwein war, den darf er nicht essen und so. Aber ja, wurde auch nicht mehr drüber gesprochen.
Das heißt aber auch, wenn du nicht mitbekommen hast, auch vielleicht ein Teenageralter oder in jungen Jahren, dass deine Eltern alkoholabhängig sind, ist dieses Bild ja von einem Alkoholabhängigen, was man vielleicht so durch Medien oder auch durch Filme hat, komplett verzerrt, oder? Weil man sieht es ja einem Menschen dann wohl nicht an.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was, was ich dann im Zuge dessen, dass ich mich selbst mit meinem Alkoholproblem auseinandergesetzt habe, das ist mir da sehr klar geworden, dass der kleinste Prozentteil der Menschen, die ein Problem mit Alkohol haben, sind entsprechend diesem Klischeebild, das wir alle im Kopf haben vom Arbeitslosen und Obdachlosen vom Bahnhof, der irgendwie morgens um 8 schon sein erstes Bier reinkippt. Den meisten sieht man das nicht an. Die meisten funktionieren noch super gut. Jahre, Jahrzehnte lang gestehen sich selbst vielleicht gar nicht ein, dass sie ein Problem damit haben könnten.
Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
Alkohol kann süchtig machen und das unabhängig von Alter oder Herkunft. Jugendliche gewöhnen sich aber schneller an Alkohol als Erwachsene. Je früher man also anfängt, regelmäßig Alkohol zu trinken, desto größer ist das Risiko einer Abhängigkeit. Circa 70% der Deutschen trinken regelmäßig, also mindestens einmal im Monat Alkohol. Rund 9,5 Millionen Deutsche im Alter von 18 bis 64 Jahren trinken laut aktuellen Statistiken so viel Alkohol, dass sie ihre Gesundheit damit gefährden. Etwa 1,6 Millionen gelten damit als alkoholabhängig. Die Dunkelziffer von Alkoholabhängigkeit ist hoch. In Deutschland gelten rund 3% der Erwachsenen als alkoholabhängig. Von den 18- bis 24-Jährigen sind inzwischen sogar etwa 6% davon betroffen. In unserer Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete, unkritisch positive Einstellung zum Alkohol. Durchschnittlich konsumieren wir jährlich rund 10 Liter reinen Alkohol pro Kopf. Der durchschnittliche Alkoholkonsum nahm in den vergangenen Jahren zwar ab, trotzdem ist der übermäßige Konsum und der Missbrauch von Alkohol ein großes gesellschaftliches und gesundheitsgefährdendes Problem und wird von vielen oft unterschätzt. Zudem gilt übermäßiger Alkoholkonsum als einer der wesentlichen Risikofaktoren für viele chronische Erkrankungen, wie Krebserkrankungen oder Erkrankungen der Leber- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Wenn deine Mutter es dir selbst nicht gesagt hatte, damals, dass sie nicht Krebs hat, sondern an ihrer Alkoholerkrankung quasi verstorben ist, war das begründet durch Scham dir gegenüber oder warum war das auch so ein Tabuthema in der Familie?
Ja gut, also meine Mutter konnte das dann tatsächlich ja nicht. Sie ist ja relativ früh gestorben, also ich war 7, als sie gestorben ist. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass mein Opa das vielleicht nicht so wirklich wollte, dass das mit mir besprochen wird. Das ist aber nicht bestätigt. Also das ist so meine Vermutung, die ich da habe. Das kann natürlich schon sein, dass da auch ein großer Punkt war, dass die Scham da war, dass sie abhängig davon war und daran dann auch gestorben ist und keiner ihr helfen konnte. Und es gab ja auch ziemlich, unschöne Situationen natürlich in den ganzen Jahren, die mein Opa auch mitmachen musste. Ich glaube, dass er auch einfach vollkommen überfordert war, weil 2 Jahre bevor meine Mutter gestorben ist, ist quasi seine Frau, also die Mutter meiner Mutter, gestorben. Und er war dann natürlich, musste auch erstmal so mit dem Ganzen klarkommen. Und die anderen noch lebenden Verwandten, mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter und seine Frau, mussten auch sehr stark an der Situation mit meiner Mutter eben knappern, weil sie eigentlich früher sehr gut befreundet waren und sie dann halt immer aggressiver auch wurde und verletzender und die beiden dann quasi erstmal selber damit klarkommen mussten. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie sich jemand gefragt hat, ob man da mit mir vielleicht mal drüber sprechen sollte, weil, denke ich mal, auch jeder wusste oder sich gedacht hat, ich habe das ja miterlebt, ich war ja dabei, ich habe ja bei ihr gewohnt und ich denke, dass die Kinder da auch einfach nicht so im Fokus stehen. Es ist auch oft noch so, dass man denkt, die Kinder, die kriegen das vielleicht gar nicht so mit, was halt leider überhaupt nicht der Fall ist. Die Kids, die kriegen das am allermeisten mit, weil die da noch sehr feinfühlig drauf sind.
Heißt, also, was waren auch so Situationen, an die du dich bewusst erinnern kannst?
Ich kann mich nicht an allzu viele Situationen erinnern, weil ich bis ungefähr 9 oder 10 Jahre alt war, die meisten Erinnerungen dissoziiert habe. Aber eine zum Beispiel, die ich früher immer dachte, dass sie eingebildet ist, an die kann ich mich sehr gut erinnern und da weiß ich jetzt auch, dass sie nicht eingebildet ist. Und zwar hat mich meine Mutter irgendwann mal mit einem Teigausroller durch die Wohnung verfolgt und mich dann quasi damit verprügelt. Und ja, da habe ich ganz lange gedacht, das habe ich mir eingebildet, aber leider habe ich dann erfahren, dass sie mich wohl öfter geschlagen hat und dass diese Erinnerung auch nicht eingebildet war, sondern wirklich so stattgefunden hat. Andererseits gibt es auch schöne Erinnerungen, wo wir dann irgendwie im Wohnzimmer saßen und zusammen Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht gesungen haben und sie ja mir sehr, sehr darauf gedrängt hat, dass mir das in Erinnerung bleibt. Jetzt im Nachhinein war sie wahrscheinlich in sehr rührseliger Stimmung in dem Moment, aber damals als Kind war das für mich schon eigentlich ganz schön.
Wie hat das bei dir dann angefangen?
Angefangen hat das, würde ich mal sagen, ganz normal. Also als Jugendliche eben auf Partys, Alkohol getrunken, immer am Wochenende weggegangen. Dann bin ich ja Schauspielerin, also ich bin mit ungefähr 16 habe ich angefangen, Theater zu spielen in vielen verschiedenen Theatern. Und in der Schauspielbranche ist das natürlich auch relativ weit verbreitet, dass man sehr viel und sehr oft Alkohol trinkt. Und ja, da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, weil es haben ja alle in meiner Umgebung so viel getrunken. Also ja, das war für mich jetzt auch nicht irgendwie komisch. Und dadurch, dass ich das auch noch nicht wusste, also dass ich erst mit 20 erfahren habe, dass meine Mutter daran gestorben ist und dass das so ein großes Thema in meiner Familie war, habe ich da mir auch nie drüber Gedanken gemacht. Aber selbst dann, als ich das wusste, habe ich das auch nicht mit meinem eigenen Konsum in Verbindung gebracht, weil ich ja für mich auch nicht gesehen habe, dass ich ein Problem damit habe. Das kam dann tatsächlich erst später, so in der Schauspielausbildung und nach der Ausbildung, als auch viel privater Stuff kam, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich trinke einfach jeden Tag und später habe ich dann nicht mehr jeden Tag getrunken, aber da habe ich dann sehr funktional getrunken, habe ich dann getrunken, um irgendwie mit diesen schlimmen Situationen und Gefühlen klarzukommen. Und es ging mir dann auch schlechter in meinem Leben, auch wenn ich jetzt irgendwie nüchtern war und so. Und ich hatte auch sehr starke Depressionen und all das. Und irgendwann habe ich dann halt eine Lösung aus meinem, sage ich mal, gesamten Lebensproblem gesucht und bin dann zuerst darauf gekommen, dass das für Kinder, die aus Suchtfamilien stammen oder aus Familien mit einem Alkoholproblem, dass da sehr viele meiner Probleme quasi ja typisch für sind. Und bin dann in eine Selbsthilfegruppe dafür gegangen, in Al-Anon. Und durch die Arbeit an mir habe ich dann auch rausgefunden, oder bin ich auf den Gedanken gekommen, dass ich es eigentlich komisch finde, dass ich hier in einer Gruppe sitze, in der ich darüber rede, wie ja das Trinken meiner Eltern mein Leben negativ beeinflusst und ich selbst aber immer noch oder überhaupt Alkohol trinke. Und da hat sich dann bei mir ganz viel im Denken gewandelt und da habe ich dann gesagt, okay, ich höre jetzt mal mit dem Alkohol auf, probiere das mal aus. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so nee, ich will da auch überhaupt gar nicht mehr irgendwann nochmal Alkohol trinken.
Diese typischen Probleme, die du angesprochen hast, magst du die ein bisschen rauskristallisieren, was das dann letztendlich auch war?
Das sind natürlich so Sachen wie, dass man Probleme hat, Beziehungen einzugehen oder irgendwie Nähe zuzulassen, dass man sich selbst immer zurücknimmt, auf seine eigenen Bedürfnisse nicht achtet oder sich nicht für wichtig nimmt, dass man so eine Form von Helferkomplex oder Helfersyndrom entwickelt, dass man sich immer um die anderen kümmert, dass man für alle in seiner Umgebung Verantwortung übernimmt. Das habe ich ganz, ganz stark, auch wenn das gar nicht nötig ist, dass ich Verantwortung für die anderen übernehme, sondern ich kann ja nur für mich Verantwortung übernehmen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Das ist bei mir auf jeden Fall einer der stärksten Punkte, dass ich für alles und jede in meiner Umgebung so die Verantwortung übernehme.
Hattest du Angst, genauso wie deine Eltern zu werden?
Dadurch, dass ich das nicht so mitbekommen habe oder mich nicht so stark daran erinnern kann und ich glaube, ich früh genug die Reißleine ziehen konnte, hatte ich diese Angst tatsächlich nie. Obwohl ich jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich schon sehr froh, dass es eben so gekommen ist und dass ich früh genug irgendwie gemerkt habe, so der Alkohol tut mir nicht gut, weil ich möchte definitiv nicht so enden wie meine Mutter, bei der ich das halt vor allem weiß und mitbekommen habe. Also mein Vater ist seit meiner Geburt trocken. Ja, aber das möchte ich nicht auf jeden Fall.
Wie ist es dann aber auch zum Beispiel jetzt für deinen Vater gewesen, zu sehen, dass du auch mit Alkohol Probleme hast?
Ja, das ist schwierig, weil zuerst mal waren meine Eltern nie zusammen. Also das war quasi so eine Affäre, könnte man sagen. Und ich hatte auch nie einen sonderlich guten Kontakt zu ihm. Also jetzt aktuell ist es so auf einem, höflichen Level. Aber es ist schwierig, weil eben sehr viel, also ja, weil bei ihm noch sehr viel unaufgearbeitet ist aus seiner Vergangenheit, würde ich jetzt mal so sagen, und weil ich durch meine ganzen Verhaltensweisen, die ich durch das Aufwachsen in einer alkoholkranken Familie so mir drauf geschafft habe, dadurch war das ist es eine sehr explosive Mischung, und wir sind da gerade noch so ein bisschen am Versuchen, einen Weg miteinander zu finden. Er weiß auch tatsächlich nicht, dass ich ein Problem mit Alkohol hatte. Und gut, er weiß jetzt, dass ich keinen mehr trinke, aber jetzt mehr über meine Vergangenheit weiß er da in der Hinsicht nicht. Das ist in meiner Familie generell, habe ich das jetzt noch nicht so groß erzählt. So ein bisschen mit meiner Oma habe ich darüber gesprochen, aber mit ihm jetzt so nicht. Und ja, deswegen kann ich da gar nicht sagen, wie es ihm damit geht oder gehen würde, wenn er das wüsste.
Wenn du sagst, es war eher so ein, was ich aus deinen Antworten rauslese, so ein schleichender Prozess, dass du gemerkt hast, du hast ein Alkoholproblem. Ich denke, das ist sowieso bei dieser Krankheit auch normal, dass es schleichend ist. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Man denkt sich so, ups, ich glaube, ich trinke zu viel. Aber heißt auch, du hattest so gesehen, auch wenn du nach der Selbsthilfegruppe gesagt hast, du trinkst jetzt nicht mehr, für dich keine körperlichen Entzugserscheinungen.
Genau, also ich war höchstens psychisch abhängig, körperlich, das sind aber auch die wenigsten, muss man dazu sagen. Das sind vielleicht so 5-10% aller Menschen, die ein Problem mit Alkohol haben, sind körperlich davon abhängig. Also das kommt wirklich so am allerletzten Ende der Skala.
Was ist da aber dann auch schwerer, dann wieder, ich sag mal, nüchtern zu werden? Also ist es dann eher diese körperliche Abhängigkeit, die es einem erschwert, oder ist es wirklich der Kopf? Was würdest du sagen, auch mit den Gesprächen mit den anderen, was ist da der härtere Kampf?
Der Kopf auf jeden Fall. Also der Körper ist relativ schnell, kann man sagen, nüchtern oder runter von jeglichen Drogen, die man konsumiert. Das dauert je nach Drogenart so 1 bis maximal irgendwie 4 Wochen. Und natürlich im Körper gibt es dann schon auch dieses Suchtgedächtnis, und deswegen gibt es ja auch so diese Regel, dass man sagt, jemand, der zum Beispiel alkoholkrank war, sollte dann nicht mehr irgendwie alkoholfreies Bier trinken oder Kuchen mit Rotwein essen oder sowas, damit eben dieses Suchtgedächtnis nicht wieder getriggert wird. Aber auch das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen im Wandel. Also man muss da sehr feinfühlig mit sich selbst sein und gucken, ob man das machen kann. Ich zum Beispiel trinke schon noch alkoholfreies Bier, einfach weil ich mich jetzt tatsächlich an den Geschmack gewöhnt habe, muss ich sagen, aber auch sehr, sehr selten, und weil ich weiß, dass es bei mir in der Hinsicht definitiv nicht zu einem Rückfall kommen wird. Aber da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, und lieber sollte man dann das eben meiden, damit man nicht wieder sich irgendwie selbst da triggert und seine harte Arbeit irgendwie mit Füßen tritt. Aber ja, der Kopf ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger. Da muss man ganz viel Arbeit leisten, Arbeit an sich selbst. Weil aufhören, also mit dem Alkohol aufzuhören, das ist relativ einfach. So nicht mehr den Alkohol zu konsumieren, das ist nicht das Problem. Aber diese ganzen Trigger, die man dann hat, ich meine, jetzt bei Corona ist natürlich nicht so, gibt's da nicht so viele, aber wenn man dann in einer Bar steht, wenn man mit Freunden weggeht, mit denen man sonst immer getrunken hat, oder wenn man nicht weiß, wie man mit seinen Gefühlen umgehen soll, wenn einem jetzt gerade irgendwas passiert, was vielleicht nicht so schön ist. Oder auch Sachen, die schön sind. Also viele Leute trinken ja auch Alkohol, wenn sie feiern oder so. Und dann mit diesen Sachen eben umzugehen, ohne den Alkohol zu haben, heißt halt, sich mit diesen ganzen Gefühlen auch auseinanderzusetzen und mit all dem, was dann hochkommt. Und man muss ja natürlich auch rausfinden, warum hat man eigentlich getrunken und welche Funktion hat der Alkohol erfüllt. Und wenn man diese Arbeit nicht macht, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer, wirklich auf lange Zeit nüchtern zu bleiben.
Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
Alkoholismus entwickelt sich meist schleichend über viele Jahre hinweg. Die Anzeichen für eine krankhafte Alkoholsucht sind jedoch klar erkennbar, und oft verläuft die Sucht in bestimmten Phasen mit jeweils charakteristischen Verhaltensweisen. Das Leben dreht sich zunehmend um die Droge Alkohol. Wer alkoholkrank ist, trinkt immer häufiger, um Probleme zu bewältigen und bestimmte Situationen besser erträglich zu machen. Zu einem Rausch muss es dabei nicht zwingend kommen. Andere Pflichten, Interessen und soziale Kontakte werden wegen des Alkoholkonsums vernachlässigt. Wird weniger Alkohol als sonst getrunken, treten körperliche und psychische Entzugserscheinungen auf. Aber Nicht jeder, der über längere Zeit Alkohol in großen Mengen trinkt, wird am Ende schwer krank oder süchtig. Die Ursachen von Alkoholabhängigkeit sind vielschichtig und je nach Person unterschiedlich. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Faktoren wie Stressempfinden, Gesellschaft, seelische Probleme und die Biologie eines Menschen die Abhängigkeit fördern können. Das Risiko, dass beispielsweise Kinder von alkoholkranken Eltern selbst auch abhängig werden, ist laut Statistik 3- bis 4-mal so groß wie bei anderen Kindern. Wer alkoholkrank ist, dem fällt es sehr schwer, mit dem Trinken aufzuhören. Schuld daran ist das sogenannte Suchtgedächtnis. Alkohol aktiviert das Belohnungssystem unseres Gehirns. Es kommt zu einem Dopaminkick. Dopamin ist ein Botenstoff, der unser Wohlbefinden beeinflusst. Der Effekt der Dopaminflut: wir sind gut drauf und fühlen uns entspannt. Es bildet sich ein Suchtgedächtnis. Unser Gehirn speichert dieses gute Gefühl und erkennt das Glas Wein oder die Flasche Bier ab diesem Zeitpunkt als positiven Reiz. Und auch noch nach Jahren ohne Alkohol kann dieser Anblick das Suchtgedächtnis relativieren. Die Lust auf Alkohol steigt und mit ihr das Rückfallrisiko. In einer Therapie können Alkoholkranke lernen, mit diesen Reizen umzugehen. Ob unser Suchtgedächtnis ganz gelöscht werden kann, können Forscher heute noch nicht sicher sagen.
Welche Funktion hatte Alkohol denn für dich?
Am Anfang hatte Alkohol für mich, so meine Schüchternheit zu überwinden, geholfen. Ist das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Also ich war früher sehr schüchtern und durch den Alkohol bin ich natürlich ein bisschen aufgetaut und konnte besser mit den Menschen in Kontakt kommen und mich mitteilen. Dann war es eine ganz lange Zeit so, dass ich aufgrund des Aufwachsens mit Alkoholismus keine Gefühle gefühlt habe. Das war so eine Bewältigungsstrategie als Kind, aber irgendwann will man das dann natürlich schon doch haben. Und dann hat der Alkohol mir dabei geholfen, dass ich wieder was gefühlt habe. Dann später wurde es aber tatsächlich so, dass ich halt einige Gefühle nicht mehr fühlen wollte, wenn sie dann zu schlimm wurden. Und da hat mir der Alkohol dann helfen sollen, diese Gefühle eben nicht mehr zu fühlen und sie irgendwie zu unterdrücken und zu verdrängen, was natürlich nicht geholfen hat. Und auch meine Gedanken, also meinen Kopf leer zu kriegen von diesen ganzen Gedanken, das war auch ganz oft der Fall. Ja, so. Also ich habe eigentlich die gesamte Bandbreite einmal durchgemacht.
Wie viel hast du dann letztendlich aber auch in deiner Alkoholabhängigkeit getrunken?
Einerseits kann ich gar nicht genau sagen, wie viel ich immer getrunken habe. Andererseits möchte ich das auch gar nicht so thematisieren, weil ich nicht möchte, dass so eine Form von Vergleichen aufkommt. Also dass dann, es gibt zum Beispiel einen Prominenten, der sehr viel Aufklärung betreibt und super Arbeit macht und der aber halt unfassbar viel getrunken hat. Also der sagt immer, er hat irgendwie einen Kasten Bier, eine Flasche Whisky, eine Flasche Wodka und irgendwie noch Schnäpse an einem Tag getrunken. Das sind solche Mengen, die kann man sich überhaupt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann überhaupt noch lebt, wenn man sowas zu sich nimmt. Aber da finde ich dann immer, ist die Gefahr, dass dann Leute, die nicht so viel getrunken haben, sagen, ach ja, bei mir ist noch nicht so schlimm. Also wenn die Jana irgendwie 5 Kästen Bier am Tag getrunken haben, ich trinke nur einen, dann ist bei mir noch nicht so dramatisch. Aber andererseits ist es bei mir tatsächlich so, dass ich total unterschiedlich getrunken habe. Also ich hatte eine Zeit in meiner Ausbildung, da habe ich jeden Tag getrunken, haben immer Feierabendbier mit meiner Clique damals in Salzburg getrunken. Dann gab es wieder Monate, wo ich vielleicht mal alle paar Wochen was getrunken hatte. Ich hatte mal Abende, da habe ich nur, weiß ich nicht, 2, 3 Bier getrunken und dann halt wieder, bis irgendwie so gar nichts mehr ging. Es gab auch eine kurze Zeit, das waren so 1,5 Wochen nach einer ziemlich schlimmen privaten Geschichte, wo ich tatsächlich jeden Tag eine Flasche Wein getrunken habe und da auch irgendwie schon mittags angefangen habe, weil ich sonst nicht durch den Tag gekommen wäre. Aber das war total unterschiedlich. Also das kann man jetzt nicht irgendwie, kann man nicht sagen, ich habe jeden Tag so und so viel getrunken.
Aber inwiefern spielt man sich da vielleicht auch selbst was vor? Wie hast du dich da vielleicht auch im Nachhinein selbst bei erwischt?
Also ich würde mal sagen, solange ich Alkohol getrunken habe, habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich jetzt Alkohol trinke und dass das zu viel sein könnte. Einfach weil das, bei mir gab es nie die Option, dass man auch einfach nicht Alkohol trinken kann. Also in meiner Welt gab es so, entweder trinkst du Alkohol oder du bist halt Alkoholiker und darfst nie wieder Alkohol trinken. Dass ich mich aber auch dazu entscheiden könnte, dass ich es gar nicht mehr möchte, das gab es bei mir nicht. Und deswegen war klar, ich trinke natürlich dann Alkohol, weil ich war ja keine Alkoholikerin. Und dadurch, dass in meiner Umgebung alle genauso viel getrunken haben wie ich, habe ich das auch nie in Frage gestellt und musste das deswegen von mir auch nicht rechtfertigen. Also ich hatte ganz wenig von diesen Rechtfertigungs- Sachen, die man kennt, wenn Menschen ein Alkoholproblem hatten oder dass sie dann versuchen, bei verschiedenen Supermärkten irgendwie den Alkohol zu kaufen oder die Flaschen im Dunkeln zum Container zu bringen, damit das dann keiner mitkriegt oder so. Das war bei mir nie der Fall, muss ich sagen. Also ich habe, während ich konsumiert habe, nie darüber nachgedacht, dass das jetzt vielleicht zu viel sein könnte oder schlecht für mich sein könnte, bis dann kurz vorm Ende, wo ich dann sowieso aufgehört habe.
Was würdest du dann sagen, war dein persönlicher Tiefpunkt?
Ich hatte auf jeden Fall mehrere, aber der schlimmste war ein Wochenende im Jahr 2018, an dem ich mit meinem besten Freund unterwegs war. Und wir haben immer, wenn wir uns sehen, seit ich jetzt aufgehört habe, natürlich nicht mehr, aber immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir sehr, sehr viel Alkohol getrunken, waren einfach sehr exzessiv feiern, und das war an diesem Wochenende auch wieder. Und ich hatte in diesem Jahr einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen und mir ging es wirklich nicht gut. Und an diesem Wochenende waren wir auch wieder feiern und es gab eine Situation, wo wir beide quasi in ein Gebäude einbrechen wollten, und er wollte gucken, ob das möglich ist, und ich wollte, dass er das nicht tut. Und er hat sich davon aber nicht abbringen lassen, und irgendwann hat sich das Ganze so hoch gesteigert, dass ich mir nicht mehr anders zu helfen musste, als ihn zu verprügeln. Das ist tatsächlich das Schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe, und auch wenn er mir das sofort verziehen hat und mir nicht böse ist und quasi alles Gutes, es ist etwas, was ich mein Leben lang bereuen werde und wofür ich auch mein Leben lang Abbitte leisten werde, weil ich das kann ich einfach nicht mit mir in Einklang bringen, weil ich sowas, ich tue keine Menschen absichtlich weh und schon gar nicht meinen Freunden oder meinem besten Freund, und das war dann, das ist aus mir geworden, seit ich zu viel Alkohol getrunken hatte.
War das vielleicht für dich da auch so ein Triggerpunkt, wo du dich sehr stark selbst an deine Mutter erinnert hast?
Damals nicht. Also diese Parallele habe ich erst ziehen können, als ich dann selber nüchtern war und als ich dann auch erfahren habe, dass sie eben auch aggressiv geworden ist. Das habe ich erst ein Jahr später, 2019, erfahren. Und erst da wusste ich ja, dass diese Erinnerung zum Beispiel, die ich hatte, dass die real war. Da konnte ich diese Parallele dann ziehen, aber als ich noch getrunken habe, kam mir das nicht. Da fand ich einfach nur die Tatsache an sich so schlimm, dass ich das getan habe.
Haben deine Freunde im Nachhinein gesagt, dass sie hätten die Warnsignale sehen müssen?
Also es war tatsächlich für alle, könnte man fast sagen, ein Schock. Einerseits, weil ich mir sehr schwer tue, so über meine Gefühle oder wie es mir geht zu sprechen. Und ich das erst jetzt langsam so lerne, mich da auch meinen Freunden mitzuteilen, und sie deswegen ganz oft auch gar nicht wussten, dass es mir nicht so gut geht oder was einfach gerade so los ist. Und andererseits, weil ich sag mal, also bis auf diese Tatsache, bis auf diese eine Situation, mit dem ich meinen besten Freund verprügelt habe, gab es nichts sonderlich Ausfälliges. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so krasse Sachen gemacht, dass die jetzt auffällig gewesen wären in meinem Freundeskreis. Ich habe auch nicht so viel, also ich habe ja auch nicht mehr getrunken als die anderen. Das ist ja dieser krasse Punkt, dass ich in dem Sinne so normal getrunken habe wie all die anderen auch. Und das deswegen weder mir noch den anderen aufgefallen ist. Jetzt im Nachhinein sieht man natürlich, okay, da fing es dann an, dass ich immer depressiver wurde, oder da fing es dann an, dass ich auch viel gereizter wurde und auch irgendwie auch nüchtern dann gereizter war oder ein bisschen aggressiver. Aber währenddessen ist das echt auch niemandem aufgefallen.
Hast du das Gefühl, dass du dadurch einsam geworden bist und sich auch Leute vielleicht distanziert haben? Oder war das für dich, dadurch, dass es ja auch so unauffällig war, gar kein Thema mit der Einsamkeit und der Distanzierung von anderen?
Nee, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass sich jemand von mir distanziert hat während der Zeit und auch danach jetzt nicht. Also dadurch, dass ich so früh angefangen habe, ich wollte jetzt gerade sagen, eigentlich habe ich währenddessen ganz viele Freunde gewonnen, aber dadurch, dass ich so früh angefangen habe, konnte man das jetzt gar nicht mehr mit dem Alkohol in Verbindung bringen. Ich denke, das war dann so eine normale Entwicklung, dass ich dann auch einfach geselliger wurde und besser in den sozialen Fähigkeiten so. Aber ich hatte, ich hatte da auch immer viele Freunde. Ich hatte halt immer Freunde, die mitgetrunken haben und mitgefeiert haben. Also ich habe ganz wenige, die irgendwie noch nie wirklich Alkohol getrunken haben.
Wie siehst du vielleicht auch Alkohol heute in der Gesellschaft? Wie viele Triggerpunkte gibt es eigentlich?
Extrem viele. Also ich glaube, es ist leichter zu beantworten, was einen dann nicht triggert. Aber ja, also ich finde es heute, jetzt wo ich nüchtern bin, einfach extrem erschreckend, wie billig Alkohol ist, wie gut zu bekommen, dass da auch diese Altersgrenzen halt ja eigentlich fast ein Witz sind. Also ich meine, ich hatte damals mit 14 schon kein Problem damit, Alkohol zu bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt großartig verändert hat. Ja, und es ist einfach, es ist erschreckend auch, wie viel Werbung noch dafür gemacht werden darf, welches Image Alkohol einfach hat. Ich meine, Alkohol trinken ist einfach so als cool angesehen. Und ich meine, ich komme aus Bayern, da ist das sowieso, also wenn du da nicht irgendwie Bierfanatiker bist und vor allem als Mann dann natürlich auch deine so und so viel Maß verträgst, dann bist du ja schon quasi eine Nusche oder so. Also diese ganzen Glaubenssätze, die auch um den Alkohol herum herrschen, das finde ich extrem erschreckend. Und auch zum Beispiel, dass so wenig Präventivarbeit geleistet wird. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Jugend oder später über Alkohol jemals aufgeklärt wurde. So, also einmal eine Stunde irgendwie über härtere Drogen, aber da war Alkohol natürlich nicht dabei, weil das ist ja auch Alkohol und Drogen und nicht Alkohol und andere Drogen, wie es eigentlich heißen müsste.
Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
In Deutschland regelt das Jugendschutzgesetz, ab welchem Alter bestimmte alkoholische Getränke an Jugendliche abgegeben werden dürfen, beziehungsweise ab wann man Alkohol trinken darf. Dabei unterscheidet das Jugendschutzgesetz zwischen verschiedenen alkoholischen Getränken, nämlich zwischen Bier, Wein, weinähnlichen Getränken, Schaumwein, also Sekt, oder Mischungen aus diesen Getränken. Und dann definiert das Jugendschutzgesetz noch andere alkoholische Getränke. Andere bedeutet in dem Fall andere alkoholische Getränke als Bier, Wein und Sekt. Konkret also hochprozentige alkoholische Getränke mit einem Mindestalkoholgehalt von 15 Volumenprozent. Doch ab wann darf man in Deutschland eigentlich welche Art von Alkohol trinken? Grundsätzlich gilt, ab 16 dürfen Jugendliche in Deutschland Bier und Wein kaufen und auch trinken. Härteren, also hochprozentigen Alkohol erst ab 18 Jahren. Wenn Eltern oder andere sorgeberechtigte Erwachsene dabei sind und das ausdrücklich erlauben, dürfen Jugendliche, die 14 oder 15 Jahre alt sind, Bier, Wein oder Sekt in deren Beisein trinken. Für die Supermarktkasse gilt dementsprechend kein Alkohol unter 16 Jahren. Das Abgabe- und Konsumverbot gilt auch für alle Mischgetränke, die Spirituosen enthalten, und zwar unabhängig vom Alkoholgehalt des Mischgetränks. Mit dem vollendeten 18. Lebensjahr erreicht man in Deutschland die Volljährigkeit. Man gilt also juristisch gesehen als erwachsen. Das Trinken und Kaufen von alkoholischen Getränken jeder Art ist damit erlaubt.
Das erste Bild, was ich in Gedanken hatte, gerade nach deiner Beschreibung, war halt auch diese Rotkäppchen-Werbung, ne, wo man dann irgendwie so zelebriert oder, ach komm, es ist was Gutes, wir stoßen mal drauf an oder so, ne, das ist so tief in der Gesellschaft eigentlich drin.
Es gibt ja auch keinen Anlass, zu dem man keinen Alkohol trinkt. Also egal, ob es ein Geburtstag ist oder eine Beerdigung oder eine Hochzeit oder man hat den Job verloren oder man hat einen neuen Job bekommen oder man hat seinen Abschluss gemacht oder man hat seinen Führerschein oder es ist ja egal, was ist, es wird immer Alkohol dazu getrunken. So, und auch diese Verherrlichung auch im Internet, also ich meine, die habe ich früher ja auch mitgemacht und genauso gedacht, so wenn es irgendwie in Corona-Zeiten zum Beispiel, das hält man ja nicht aus, ohne sich irgendwie abends sein Weinchen aufzumachen und jetzt geht's uns allen so schlecht, jetzt können wir uns auch betrinken und oder irgendwelche solche Sprüche wie mit 5 Bier bist du in der Stadt volltrunken und auf dem Dorf bist du der Fahrer. So diese ganzen Verherrlichungen, das wird einem dann erstmal so bewusst, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist wirklich echt erschreckend, weil es halt auch einfach so eine krass abhängig machende Droge ist. Und ich habe letztens zum Beispiel eine Studie darüber gelesen, die aufgezeigt hat, quasi auf einer Skala von 1 bis 100, welche Drogen am schlimmsten sind von allem, was sie machen. Also wie sie den Körper zerstören, die Seele zerstören, das Umfeld zerstören, die Volkswirtschaft zerstören, all diese ganzen Sachen. Und da war Alkohol vor allen anderen harten Drogen wie Heroin, Kokain, Nikotin. Diese ganzen anderen Drogen bei Alkohol auf Platz 72. Das ist einfach, also unangefochtene Spitze quasi.
Hast du auch Angst bei diesen ganzen Triggerpunkten in der Gesellschaft und auch diesem, ja, ich sag mal, Genussscheinbild auch rückfällig zu werden? Gibt's da eine bestehende Angst bei dir?
Nee. Kann jetzt nicht sagen, woher diese Gewissheit bei mir kommt, aber ich würde tatsächlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, welche Situation auf mich zukommen sollte, in der ich dann wieder Alkohol trinken würde. Aber ich möchte natürlich auch nicht irgendwie anfangen, da mir selbst gegenüber arrogant zu werden und dann vielleicht unvorsichtig. Also ich gucke schon, dass ich mir immer wieder vor Augen führe, warum ich aufgehört habe und wie dreckig es mir damals ging und was Alkohol mir alles Schlechtes angetan hat oder wie er mir geschadet hat. Und das ist natürlich auch einfacher dadurch, dass ich mich sehr viel damit beschäftige, jetzt mit dem Podcast und dem YouTube-Channel. Aber ich würde schon sagen, dass ich so sicher, wie ich sein kann, bin, dass ich keinen Alkohol mehr trinken werde in meinem Leben. Weil ich es einfach auch nicht mehr möchte. Also es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich darf ja nie wieder trinken, sondern ich möchte einfach nie wieder Alkohol trinken.
Wie lange hat denn der Weg für dich daraus gedauert? Also wie lange hat es gebraucht, bis du wirklich clean warst?
Ich muss sagen, dass das bei mir rein faktisch sehr schnell ging. Also ich habe mich am 5.1.2020 dazu entschieden, dass ich nichts mehr trinke und habe dann auch seitdem nichts mehr getrunken. Natürlich habe ich seitdem ganz, ganz viel eben diese Arbeit an mir selbst geleistet und natürlich würde ich sagen, dass es davor auch unterbewusst schon ganz viel in mir bewegt wurde durch die Selbsthilfegruppen, durch meine Therapie, die ich damals schon gemacht habe und einfach auch durch Selbstreflexion. Wenn ich jetzt einen Zeitpunkt ausmachen müsste, an dem ich sagen würde, von da an fing es unterbewusst diese Arbeit an, würde ich mal sagen, dass das 2018 war, im Frühjahr, als ich zum ersten Mal alleine Alkohol getrunken habe und das war eben diesen 1,5-Wochen-Slot, wo ich eben jeden Tag eine Flasche Wein getrunken habe und eben auch schon mittags angefangen habe und allein getrunken habe, um irgendwie klarzukommen. Und da habe ich mir schon gedacht, so, boah, das war eigentlich immer so meine heilige Grenze. Ich wollte nie alleine trinken und habe das bis dahin auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, das ist jetzt aber echt eigentlich too much. Und ich glaube, dass es da so begonnen hat und dann hat es halt ungefähr noch 2 Jahre gedauert und dann habe ich aufgehört.
Wie ist heute dann so ein bisschen dein Weg raus aus so einem Gefühlschaos dann vielleicht auch? Also es gibt ja bestimmt auch heute noch Situationen, wo du dann damals gesagt hast, oh Gott, heute Abend muss ich unbedingt Wein trinken. Was hast du für dich gefunden?
Also ich versuche, mich mehr mitzuteilen, mehr mit meinen Freunden zu sprechen. Ich schreibe ganz viel Tagebuch, das hilft mir sehr. Ich mache Sport. Ich habe auch so bestimmte Regeln mir selbst auferlegt, bei denen ich weiß, wenn ich die regelmäßig mache, dann bin ich auf einem Level, da kann dann kommen, was will, da würde ich dann nicht mehr Alkohol trinken. Also dass ich zum Beispiel jeden Tag spazieren gehe oder dass ich eben 2-mal die Woche mindestens ein bisschen Ausdauersport mache, dass ich mich halbwegs gesund ernähre, dass ich morgens meditiere und abends eben mein Tagebuch schreibe. Also das sind so Sachen, die mir da ganz gut helfen. Oder dann auch einfach mal früh schlafen gehen oder vor allem laufen, also rausgehen und spazieren gehen und dann irgendwie den Kopf frei bekommen, das hilft mir immer sehr.
Aber es ist jetzt nicht so eine Sache in dein Leben getreten, wo du sagst, okay, jetzt bin ich da noch süchtig geworden nach dem, keine Ahnung, Kaffee oder nach Sport gibt es ja auch die Sucht oder nach irgendwas anderem, ist das eher ausgeglichen bei dir?
Ja, also ich würde schon sagen, dass sich vielleicht so ein bisschen eine Form von Suchtverlagerung bei mir zeigt, also ich aber auch in Maßen. Also ich trinke jetzt zum Beispiel schon aktuell jeden Tag so irgendwie 2000 Kaffee, aber andererseits denke ich mir so, ey, ganz, ganz ehrlich, irgendwie, man darf auch, also irgendwas darf man ja wohl auch noch haben. So. Und ich weiß, dass wenn ich, sag ich mal, genug Arbeit an mir leiste, dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt meine 2000 Kaffee am Tag brauche, sondern das wird dann auch noch weggehen. Aber so wirklich, dass ich jetzt eine starke Sucht zu irgendwas anderem entwickelt habe, das würde ich jetzt nicht sagen. Also außer dieser Kaffee, aber auch da weiß ich, in absehbarer Zeit wird es da auch rausgehen quasi.
Und die Depression, die du vorhin schon so ein bisschen angerissen hast, ist die geblieben?
Ich meine, wenn man depressiv ist, also wenn man wirklich depressiv vom Krankheitsbild her ist, dann bleibt das schon ein Leben lang, aber das ist kein Vergleich mehr zu dem, was mal war. Also das ist schon relativ schnell, nachdem ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, hat sich das gezeigt, dass sich meine Stimmung so signifikant verbessert hat. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, weil das ist ein Lebensgefühl, wie ich es einfach noch nie vorher kannte, weil ich auch schon so lange depressiv war und ich jetzt einfach wirklich zum Teil richtig optimistisch bin und einfach mich wieder freuen kann an Kleinigkeiten, aber auch sehe, wie toll mein Leben generell ist und wofür ich alles dankbar sein kann und mich auch Situationen, die schwierig sind, gar nicht mehr so tief reinreißen. Oder wenn, dann irgendwie nur einen Tag und dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag bin ich wieder irgendwie halbwegs normal so. Also das ist irgendwie so eine 180-Grad-Drehung gewesen.
Aber zum Positiven, ja. das ist ja das Schöne. Aber auch neben dieser positiven Entwicklung hast du das Gefühl, etwas mit dem Alkohol verloren zu haben, was du nicht mehr zurückbekommst? So eine Leichtigkeit vielleicht auch? Oder ist das alles zurückgekommen?
Ja, also ich würde sagen, dass ich das alles, also ich glaube tatsächlich, dass ich schon in meiner Jugend manche Sachen über den Alkohol mir beigebracht habe, wie zum Beispiel irgendwie sozialer zu sein und mich was zu trauen, mutiger zu werden, obwohl ich glaube, dass das einfach nur verschüttet war durch diese ganze Familiengeschichte, dass das schon in meiner Persönlichkeit angelegt war, aber ich das einfach verloren habe und ja, durch diesen leider, sage ich jetzt mal, positiven Punkt vom Alkohol, dass der einen halt enthemmt, dass das dann wieder rauskam bei mir. Aber das ist nicht so, also das habe ich mir beibehalten. Also im Gegenteil, ich merke mit jedem Tag, den ich jetzt länger nüchtern bin, dass das immer stärker wird und ich da auch immer mehr zu mir selbst finde und mich selbst kennenlernen kann. Und wüsste jetzt wirklich nichts, was ich quasi durch den dadurch, dass ich kein Alkohol mehr trinke, auch irgendwie verloren hätte oder nicht mehr da ist.
Hast du aber dennoch manchmal das Gefühl, dass du was bereust? Bereust du deine Vergangenheit?
Also natürlich hätte ich mir schon gewünscht, dass ich früher zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen wäre. Andererseits weiß ich, dass es für diese Erkenntnisse eben auch ja viel Vorarbeit braucht und viele Situationen, die passieren, und dass ich erst zu dem Zeitpunkt, an dem ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, auch soweit war, aufzuhören, und dass das vorher einfach nicht funktioniert hätte. Ich meine, es gab ja auch wirklich tolle Situationen, die halt jetzt im Nachhinein leider mit Alkohol passiert sind, ja. Aber nee. Also, dass ich da jetzt eben, also klar, natürlich bereue ich, dass das mit meinem besten Freund passiert ist. Aber ansonsten, gehört das zu mir und macht das die Person aus, die ich jetzt bin. Und langsam fange ich an, die Person auch zu mögen.
Das Krasse ist ja, was mir seit Anfang des Gesprächs und ein bisschen auch im Hinterkopf die ganze Zeit rumwabert, ist, dass du das ja deiner Familie so gesehen noch gar nicht so richtig direkt gesagt hast. Und jetzt gehst du raus in die Welt mit einem eigenen YouTube-Channel, mit einem Podcast. Woher kommt da, ich sag mal, der Mut und auch die Entscheidung, es erst so nach außen zu tragen, bevor man in den innersten Circle quasi in der Familie geht?
Ich glaube, weil es einfach einfacher ist. Also, weil das sind ja, also die Leute, die jetzt meinen Channel gucken oder meinen Podcast hören, außer natürlich meinem Freundeskreis, sind das alles Leute, die ich ja nicht kenne. So. Und von daher, gut, wenn die jetzt irgendwas über mich denken und sagen, was ist mit dem Mädchen los, dann tangiert mich das ja erstmal eher weniger. Per se war es für mich auch schon immer irgendwie einfacher, mit Fremden über private Dinge zu sprechen. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Und natürlich habe ich auch die Hoffnung, dass ich dann anderen mithelfen kann und dass ich ein bisschen was bewegen kann, dass sich in der Gesellschaft langsam was ändert, was jetzt den Alkohol angeht. Und das Feedback, das ich bekomme, ist auch durchweg positiv. Und es sind so viele Leute, die sagen, dass ihnen meine Videos oder der Podcast eben hilft. Und die mir dann auch zum Beispiel ihre Geschichten erzählen oder so. Und das ja beschwingt natürlich und motiviert mich nochmal mehr. Und bei meiner Familie, also es ist ja nicht so, dass sie nicht wissen, was ich tue, außer mein Vater, der weiß tatsächlich nicht, dass ich das mit dem Channel mache und so. Das werde ich ihm irgendwann demnächst mal erzählen, denke ich. Aber die anderen, die wissen das, haben vielleicht auch sogar schon mal reingehört. Aber ich glaube, wollen sich vielleicht auch gar nicht so damit beschäftigen. Also oder wissen vielleicht auch nicht um die Tragweite des Ganzen. Und das habe ich natürlich auch extra so ein bisschen so dargestellt. Also ich habe das jetzt auch nicht irgendwie in den schwärzesten Farben gemalt. Aber ja, ich weiß nicht, warum genau ich mich das eigentlich nicht traue, das zu erzählen. Aber ich denke, dass es wahrscheinlich im kommenden Jahr passieren wird, dass ich da ausufernd auch mit meiner Familie darüber sprechen werde. Und ich hoffe, dass das halt nicht allzu große Wellen schlägt und es irgendwie innerfamiliär dann da zu Verletzungen kommt. Aber ja, vielleicht ist das so ein bisschen die Angst, dass es dann hohe Wellen schlägt, weil es eben in Bezug auf Alkohol und vor allem auch so mit meinem Vater immer schwierig war und gerade noch genießen möchte, dass es mir so gut geht mit dieser Entscheidung und auch mit der Entscheidung, damit rauszugehen und vielleicht anderen zu helfen. Das möchte ich, glaube ich, noch so für mich genießen.
Ist es da vielleicht, und das ist jetzt vielleicht sehr, sehr weit hergeholt, aber für mich in dem Gespräch irgendwie eine Brücke, die ich schließe, dieselbe Angst, die deine Verwandten auch hatten, es dir zu erzählen, was auch mit deiner Mama zum Beispiel war, was du jetzt für Hemmungen hast, auch deiner Familie gegenüber, diese gewisse Scham, die wir am Anfang auch schon angesprochen haben?
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich tatsächlich noch nie hatte. Aber das hört sich für mich gerade extrem logisch an. Das kann tatsächlich sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Danke dafür.
Ja, ich weiß nicht, war halt jetzt so im Gespräch irgendwie das, was ich mir ja aus den Verhaltensmustern draus schließen konnte irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht weit hergeholt, aber vielleicht auch ein Ansatz für dich, da mal ein bisschen drauf rumzukauen.
Ja, danke auf jeden Fall.
Das war unsere neueste Folge von Just Gated. Auf unserer Webseite könnt ihr natürlich nochmal den gesamten Faktencheck nachlesen. Und ansonsten würde ich euch unseren Instagram-Account nahelegen, denn da erfahrt ihr die ganze Woche über nochmal ein paar Background-Informationen. Wir gehen auch nochmal live mit den Gästen, deshalb das auf jeden Fall nicht verpassen. Nächste Woche solltet ihr auch nicht verpassen, denn da ist Aikim bei uns zu Gast. Er war spielsüchtig und erzählt uns da, wie er da rausgekommen ist. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Macht's gut und bleibt gesund.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justgated.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei JustGated Official auf Instagram rein.
Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.
Yuka. Yuka Radio. Der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you. Music for you. Nur bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. yukaradio.de